Buchhändlerin. Wir lesen vor.
Ein bekannter Herr von Anton Tschechow. Diese Erzählung stammt aus dem Jahr 1887. Die reizende Wanda, oder wie sie nach dem Pass hieß, die Bürgerin Nastassja Kanawinka, befand sich bei ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus in einer Lage, wie sie sich in einer solchen früher noch nie befunden hatte. Ohne Unterkunft und ohne einen Kopeken Geld. Was war da zu machen? Ihr erster Gang war ins Leihhaus, wo sie ihren Türkisring, die einzige Wertsache, die sie besaß, versetzte. Für den Ring erhielt sie einen Rubel, aber was kann man sich für einen Rubel kaufen? Für diese Summe bekommt man weder ein modernes kurzes Jackett, noch einen hohen Hut, noch Goldkäferschuhe. Ohne diese Sachen aber fühlte sie sich so gut wie nackt. Es schien ihr, dass nicht nur die Menschen, sondern auch die Pferde und Hunde sie ansahen und sich über die Einfachheit ihres Kostüms lustig machten. Sie dachte nur an ihre Toilette. Während die Frage, wie sie essen und wo sie schlafen würde, sie nicht im geringsten beunruhigte. Wenn ich doch irgendeinen bekannten Herrn treffen würde, dachte sie, ich würde dann von ihm etwas Geld erbitten. Mir würde es keiner abschlagen, denn... Aber die bekannten Herren begegneten ihr nicht. Es wäre nicht schwer gewesen, sie am Abend in der Renaissance zu treffen. Aber in die Renaissance würde man sie in diesem einfachen Kleide und ohne Hut nicht hineinlassen. Was sollte sie tun? Nach langem Zaudern, als sie des Gehens, Sitzens und Nachdenkens schon müde geworden war, entschloss sich Wanda, das letzte Mittel zu ergreifen. Irgendeinen bekannten Herrn direkt in seiner Wohnung aufzusuchen und ihn um Geld zu bitten. Zu wem soll ich nur gehen, überlegte sie. Zu Mischa geht es nicht, verheiratet. Der rothaarige Alte ist jetzt im Dienst. Ihr fiel der Zahnarzt Finkel ein, ein getaufter Jude, der ihr vor 3 Monaten ein Armband geschenkt und dem sie einmal bei einem Souper im Deutschen Club ein Glas Wein auf den Kopf gegossen hatte. Als ihr der Gedanke an diesen Finkel gekommen war, freute sich Wanda furchtbar. Er wird mir bestimmt geben, wenn ich ihn nur zu Hause treffe, dachte sie auf dem Wege zu dem Zahnarzt. Gibt er aber nichts, so zerkeile ich ihm alle Lampen. Als sie sich der Tür des Zahnarztes näherte, war ihr Plan schon fertig. Sie wird lachend die Treppe hinauflaufen, in das Kabinett des Arztes stürzen und 25 Rubel verlangen. Als sie aber nach der Klingel griff, verflüchtigte sich dieser Plan wie von selbst. Wanda bekam plötzlich Furcht und wurde aufgeregt, was ihr früher niemals passiert war. Dreist und frech war sie nur in bezechter Gesellschaft, jetzt aber in gewöhnlicher Kleidung in die Rolle einer gewöhnlichen Bittstellerin versetzt, die einfach nicht empfangen werden konnte, fühlte sie sich schüchtern und gedemütigt. Schande und Furcht befiel sie. Vielleicht hat er mich schon vergessen, dachte sie, während sie nicht wagte, an der Klingel zu ziehen. Und wie soll ich zu ihm in einem solchen Kleide, wie eine Bettlerin oder irgendeine Kleinbürgerin? Und zögernd klingelte sie. Hinter der Tür vernahm man Schritte. Es war der Portier. »Ist der Herr Doktor zu Hause?«, fragte sie. Jetzt wäre es ja angenehmer gewesen, wenn der Portier Nein gesagt hätte. Aber anstatt einer Antwort ließ er sie einfach ins Vorhaus treten und nahm ihr den Mantel ab. Die Treppe erschien ihr luxuriös und großartig, Aber von all dem Luxus fiel ihr zuerst ein großer Spiegel auf, in welchem sie ein deklassiertes Ding ohne modernes Jackett, ohne hohen Hut und ohne Goldkäferschuhe erblickte. Und Wanda kam es seltsam vor, dass sie jetzt, wo sie so arm gekleidet war, wie eine Näherin oder Wäscherin aussah, wieder Schande empfand. Weder Dreistigkeit noch Frechheit mehr besaß und sich selbst den Gedanken schon nicht mehr Wanda, sondern wie früher Nastja Kanavinka nannte. »Bitte«, sagte das Zimmermädchen, sie in das Kabinett geleitend, »der Herr Doktor kommt gleich, nehmen Sie Platz.« Wanda sank in einem weichen Lehnstuhl. »Werd ihm ganz einfach sagen, leihen Sie's mir«, dachte sie. »Das ist ganz anständig, denn er ist ja mit mir bekannt. Wenn nur das Zimmermädchen wegginge. In Gegenwart des Zimmermädchens wäre es peinlich. Und wozu steht sie überhaupt hier?« Nach 5 Minuten etwa öffnete sich die Tür und Finkel, ein großer schwarzer Jude mit fetten Wangen und Glotzaugen, trat ein. Die Wangen, der Bauch, die dicken Hüften, alles war bei ihm so satt und abstoßend. In der Renaissance und im deutschen Club war er gewöhnlich angeheitert, gab dort viel für Frauen aus und ertrug geduldig ihre Späße. Als ihm Wanda zum Beispiel ein Glas Wein über den Kopf gegossen, hatte er nur gelächelt und ihr mit dem Finger gedroht. Jetzt aber sah er finster und schläfrig aus, schaute wichtig und kalt wie ein Vorgesetzter drein und kaute irgendetwas. »Was befehlen Sie?«, fragte er, ohne Wanda anzusehen. Wanda warf einen Blick auf das ernste Gesicht des Zimmermädchens, dann auf die satte Figur Finkels, der sie offenbar nicht zu erkennen schien, und errötete. »Was befehlen Sie?«, wiederholte der Zahnarzt schon etwas gereizt. »Die Zähne tun mir weh«, stammelte Wanda. »Aha. Welche Zähne? Wo?« Wanda entsann, dass sie einen hohlen Zahn hatte. »Unten rechts«, sagte sie. Öffnen Sie den Mund.« Finkel runzelte die Stirn, hielt den Atem an und begann, den kranken Zahn zu untersuchen. »Schmerzt es?«, fragte er, in dem Zahn mit einem spitzen Eisen herumstochernd. »Ja«, log Wanda. »Wenn ich ihn daran erinnern könnte, so würde er mich bestimmt erkennen, aber das Zimmermädchen, wozu steht es hier?« Finkel begann plötzlich wie eine Dampfmaschine ihr direkt in den Mund zu keuchen und sagte, »Ich rate Ihnen nicht, ihn plombieren zu lassen. Dieser Zahn würde Ihnen sowieso nichts nützen.« Nachdem er in dem Zahn noch etwas herumgestochert und Wandas Lippen und Zahnfleisch mit seinen Tabakfingern beschmiert hatte, hielt er wieder den Atem an und langte ihr mit irgendetwas Kaltem in den Mund. Wanda fühlte plötzlich einen furchtbaren Schmerz, schrie auf und packte Finkel am Arm. Tut nichts, murmelte er, seien Sie nicht so schreckhaft. Von diesem Zahn hätten Sie sowieso nicht viel gehabt, man muss tapfer sein. Und seine mit Blut besudelten Tabakfinger hielten ihr den ausgezogenen Zahn vor die Augen hin, während das Zimmermädchen herantrat und ihr eine Schale reichte. Zu Hause spülen Sie den Mund mit kaltem Wasser, sagte Finkel, dann wird das Bluten schon nachlassen. Er stand vor ihr in der Pose eines Menschen, der wartet, bis man endlich geht und ihn in Ruhe lässt. Adieu, sagte sie, sich zur Türe wendend. Und wer wird mir meine Arbeit bezahlen? Fragte Finkel mit heiterer Stimme. Ach ja, erinnerte sich Wanda. Sie errötete und reichte dem Juden den Rubel, den sie für ihren Türkisring erhalten. Auf die Straße hinausgetreten, empfand sie noch größere Scham als vordem. Aber jetzt schämte sie sich nicht mehr ihrer Armut. Sie bemerkte nicht mehr, dass sie keinen hohen Hut und kein modernes Jackett hatte. Sie geht auf der Straße, spuckt Blut und jeder rote Blutfleck spricht ihr von ihrem Leben, von ihrem schlechten und schweren Leben und von den Kränkungen, die sie erfahren hat und noch morgen, nach einer Woche, nach einem Jahr, ihr ganzes Leben hindurch bis zum Tode erfahren wird. »Oh, wie ist das schrecklich«, flüsterte sie. »Mein Gott, wie schrecklich!« Übrigens war sie schon am anderen Tag in der Renaissance und tanzte dort. Sie war in einem riesigen roten Hut, hatte ein modernes Jackett und Goldkäferschuhe an. Und sie soupierte mit einem jungen, aus Kasani zugereisten Kaufmann.